Lange bevor er sie sah, konnte er die Kavalaren reden und ihre Fußtritte hallen hören. Es waren nur zwei, aber sie machten Lärm, als wären sie zu zehnt. Als sie die beleuchtete Stelle erreichten, wo der Gleiter stand, hatte sich Dirk längst in eine Mauernische gedrückt, eine schmale Aussparung in der Garagenwand, die voller Haken war, an denen einst Werkzeuge gehangen haben mussten. Er wusste nicht recht, warum er sich versteckte, aber er war sehr froh darüber. Was ihm Gwen und Jan von den anderen Bewohnern Lateins erzählt hatten, konnte ihn nicht gerade dazu bringen, sich sicher zu fühlen.
»Weißt du das genau, Bretan?«
fragte der Größere gerade, als die beiden Männer in Sicht kamen. Es war nicht Lorimar, aber die Ähnlichkeit war frappierend. Auch dieser Mann war von imposanter Statur und besaß dasselbe sonnengebräunte, runzlige Gesicht. Er neigte jedoch mehr zur Leibesfülle, und wenn Lorimar Hochbraith graue Haare hatte, so konnten seine nur als schlohweiß bezeichnet werden. Außerdem trug er einen Schnurrbart, den man für die Borsten einer Zahnbürste hätte halten können. Er und sein Gefährte trugen weiße Jacken über Hosen und Hemden aus Chamäleonstoff, die im Dämmerlicht der Garage einen tiefschwarzen Farbton angenommen hatten. Beide waren mit Lasern bewaffnet.
»Josef würde sich keinen Spaß mit mir erlauben«, sagte der zweite Kavalare, und seine Stimme klang wie ein Reibeisen.
Er war viel kleiner als der andere Mann, etwa so groß wie Dirk, sah auch jünger aus und wirkte sehr schlank. An seiner Jacke fehlten die Ärmel, die er wohl entfernt hatte, um seine muskulösen braunen Arme und den Armreif aus Eisen und Glühstein zu entblößen. Als er auf den Gleiter zuging, trat er für einen Moment ganz ins Licht und schien dabei auf jene Stelle in der Dunkelheit zu starren, wo sich Dirk versteckt hielt. Er hatte nur ein halbes Gesicht. Der Rest bestand aus zuckendem Narbengewebe. Während er den Kopf wandte, bewegte sich sein Auge unablässig, und Dirk erkannte das verräterische Feuer. In der leeren Augenhöhle saß ein Glühstein.
»Woher willst du das wissen?«
fragte der ältere Mann, als die beiden kurz neben dem Wolfsgleiter anhielten.
»Josef liebt manchmal Scherze.«
»Ich aber nicht«,
sagte der andere, den der ältere Bretan nannte.
»Josef mag mit dir, Lorimar, und selbst mit Pyrrho seine Späßchen treiben, aber bei mir würde er es nicht wagen.«
Seine Stimme klang erschreckend unangenehm. Ihr Raspeln war eine Beleidigung für das Ohr. Aber bei den breiten Narben, die bis zum Hals hinabreichten, erschien es Dirk als ein Wunder, dass der Mann überhaupt reden konnte. Der hochgewachsene Kavalare rüttelte an der Seite des Wolfskopfs, aber das Verdeck hob sich nicht.
»Nun, wenn das stimmt, müssen wir uns beeilen«, erklärte er mürrisch. »Was ist mit dem Schloss los, Bretan?«
Der einäugige Bretan gab ein halb stöhnendes, halb knurrendes Geräusch von sich. Er versuchte sich selbst an dem Verdeck.
»Mein Tain«,
krächzte er.
»Ich habe das Dach leicht offen gelassen. Es dauerte nur einen Augenblick, dich herunterzuholen.«
In der Finsternis presste sich Dirk noch enger gegen die Wand. Schmerzhaft drückten sich ihm die Eisenhaken zwischen die Schulterblätter. Bretan kniete sich wütend nieder, während sein älterer Kollege verwirrt stehen blieb. Dann stand der Braith plötzlich wieder. Die Laserpistole in seiner Hand zeigte genau auf Dirk. Sein Glühsteinauge glomm schwach.
»Komm raus und lass uns sehen, wer du bist«, rief er. »Die Spur, die du im Staub zurückgelassen hast, kann man genau verfolgen.«
Schweigend hob Dirk die Hände über den Kopf und trat vor.
»Ein Spottmensch«, sagte der größere Kavalare. »Hier entlang.«
»Nein«, bemerkte Dirk vorsichtig, »Dirk Tlarin.« Der Großgewachsene ignorierte ihn.
»Wir haben wirklich großes Glück«, sagte er zu seinem Begleiter mit dem Laser. »Diese Puddingmenschen, die Josef aufgespürt hat, hätten eine armselige Beute abgegeben. Der hier sieht besser aus.«
Sein junger Tain gab wieder diesen seltsamen Laut von sich und seine linke Gesichtshälfte zuckte nervös. Aber die Laserhand blieb ganz ruhig.
»Nein«, sagte er an den anderen Braith gewandt, »leider glaube ich nicht, dass wir ihn jagen dürfen. Es kann nur der sein, von dem Lorimar sprach.«
Er ließ die Laserwaffe wieder in das Halfter gleiten und nickte Dirk zu. eine unscheinbare, bedächtige Bewegung, mehr mit den Schultern als mit dem Kopf.
»Du bist sehr unachtsam. Wenn das Verdeck ganz geschlossen wird, verriegelt es sich automatisch. Von innen kann man es öffnen, aber...«
»Das sehe ich jetzt auch«, sagte Dirk. Er senkte die Hände. »Ich suchte nur nach einem verlassenen Wagen. Ich brauchte ein Transportmittel.«
»Also wolltest du unseren Wagen stehlen?«
»Nein.«
»Doch.«
Die Stimme des Kavalaren machte jedes Wort zur schmerzhaften Anstrengung.
»Bist du Cora Riel von Eisenjade?«
Dirk zögerte. Seine Verneinung blieb ihm im Halse stecken. Beide möglichen Antworten würden ihn in Schwierigkeiten bringen.
»Weißt du darauf keine Antwort?«
fragte das Narbengesicht.
»Bretan«, drängte ihn der andere zur Mäßigung. »Was der Spottmensch sagt, spielt für uns keine Rolle. Falls Jan Toni Hocheisenjade ihn Cora Riel nennt, dann ist das die Wahrheit. Diese Tiere dürfen nicht selbst über ihren Status bestimmen. Sie haben nicht einmal ein Mitspracherecht. Deshalb ist es einerlei, was er sagt. Erschlagen wir ihn, dann haben wir uns ein Eigentum von Eisenjade vergriffen. Und das wird unweigerlich eine Herausforderung nach sich ziehen.«
»Denke die Möglichkeiten durch, Chell«, sagte Bretan. »Dieser hier ist Dirk Tlarin, kann Mensch oder Spottmensch sein, Cora Riel von Eisenjade oder auch nicht, richtig?«
»Richtig. Aber er ist kein wahrer Mensch. Höre auf mich, mein Tain. Du bist jung, aber ich weiß diese Dinge von Keti, die schon lange nicht mehr unter den Lebenden weilen.«
»Überlege trotzdem. Wenn er ein Spottmensch ist und die Eisenjades ihn Cora Riel nennen, dann ist er Cora Riel, ob er das zugibt oder nicht. Falls das aber die Wahrheit ist, müssen wir die Eisenjades zum Duell fordern, Chell. Er versuchte uns zu bestehlen, das darfst du nicht vergessen. Wenn er Eigentum von Eisenjade ist, dann geht der Diebstahl auf deren Konto.«
Der große, weißhaarige Mann nickte langsam, fast widerwillig.
»Ist er ein Spottmensch, aber kein Cora Riel, dann ergibt sich kein Problem«,
fuhr Bretan fort.
»Denn dann darf er gejagt werden. Aber was ist, wenn er ein echter Mensch ist, menschlich wie ein Hochleibeigener und damit überhaupt kein Spottmensch?«
Chell war viel langsamer als ein Tain. Der ältere Kavalare runzelte gedankenvoll die Stirn und sagte,
»Nun, er ist nicht weiblich. Deshalb kann man ihn nicht besitzen. Aber wenn er menschlich ist, muss er eines Mannes Rechte und eines Mannes Namen haben.«
»Richtig«, pflichtete Bretan bei. »Aber er kann dann kein Cora Riel sein. Demnach wäre es sein eigenes Verbrechen. Ich würde mich mit ihm duellieren, nicht mit Jan Toni Hocheisenjade.«
Der Braith gab wieder das seltsame knurrende Stöhnen von sich. Chell nickte, und Dirks Glieder fühlten sich plötzlich taub an. Der jüngere der beiden Jäger hatte die Sachlage augenscheinlich mit scheußlicher Präzision dargelegt. Dirk hatte Vikari und Janacek ganz klar zu verstehen gegeben, dass er auf ihren anrüchigen Schutz keinen Wert legte. Auf geistig intakten Welten wie Avalon wäre diese Entscheidung auch fraglos richtig gewesen. Auf Vorlorn lagen die Dinge anders.
»Wo sollen wir ihn hinbringen?« fragte Chell.
Die beiden taten so, als habe Dirk nicht mehr eigenen Willen als ihr Gleiter.
»Wir müssen ihn zu Jan Toni, Hocheisenjade und seinem Tain bringen«,
sagte Bretan mit seinem Sandpapiergebrumm.
»Ich kenne ihren Turm vom Sehen.«
Dirk überlegte kurz, ob er nicht lieber flüchten sollte, aber es schien ihm nicht sinnvoll zu sein. Sie waren zu zweit, außerdem hatten sie Feuerwaffen und sogar einen Gleiter. Weit würde er nicht kommen.
»Ich komme schon«, sagte er, als sie auf ihn zugingen. »Ich kann Ihnen den Weg zeigen.«
Wie es auch lief. In jedem Fall würde er einige Zeit zum Nachdenken haben. Die Braith schienen nicht zu wissen, dass Vikari und Janacek schon draußen in der Stadt im sternenlosen Teich waren und dort zweifellos die hilflosen Puddingkinder vor ihren Jägern zu schützen suchten.
»Dann zeige ihn uns«, sagte Chell.
Und Dirk, der nicht wusste, was er sonst tun sollte, führte sie zu den unterirdischen Aufzügen. Auf dem Weg nach oben dachte er verdrossen darüber nach, dass er nur in all das hineingeraten war, weil er nicht hatte warten können. Und nun sah es so aus, als würde er erst recht warten müssen.